Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Nichelle Nichols ist tot. Die Schauspielerin, die vor allem durch eine Rolle weltberühmt wurde, als Lieutenant Uhura in der Science-Fiction-Serie Star Trek. Nichols ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Warum sie gleich in mehrfacher Hinsicht eine Pionierin war, das bespreche ich jetzt mit Kulturjournalistin und Star Trek-Fan Jenny Zücker. Hallo Jenny.
Hallo.
1966, also vor über 55 Jahren, hat Nichelle Nichols mit Star Trek ihren Durchbruch gefeiert. Wie kam ihre Figur, Lieutenant Uhura, in diese Serie und was genau war das für eine Figur?
Ja, ihre Figur, Lieutenant Uhura, der Vorname Nyota, der wurde erst viel später bekannt gegeben. Lange hatte sie also nur diesen Nachnamen, der übrigens eine Abwandlung von Uhuru, also Uhuru, Freiheit bedeutet auf Suaheli. Das war eine Offizierin, also schon eine höhere Stufe in der militärischen Hierarchie, und zwar Kommunikationsoffizierin. Das bedeutet, sie saß auf der Brücke des Raumschiffs, also in der Kommandozentrale unter Männern, und das eben als schwarze Frau. Und Gene Roddenberry, dem Star Trek-Schöpfer, dem lag ja tatsächlich sehr viel Zeit seines Lebens am Thema Diversität und Repräsentanz. Der hatte Nichelle Nichols auch übrigens das erste Mal schon besetzt in seiner Vorgängerserie The Lieutenant in einer Folge zum Thema Rassismus. Und Uhura war natürlich bei Star Trek nur eine Nebenfigur und hatte eben weniger Screentime als die anderen, also anders als Captain Kirk mit Spock und McCoy und Scotty als wichtigster Anspielpartner. Ich spreche hier als Trekkie, ich weiß, das kann jetzt nicht jeder nachvollziehen, aber ich bin halt Fan. Aber sie war eben immer da, die hielt die Stellung, bekam ab und an auch mal eine eigene Szene oder selten auch eine ganze Storyline. Und vielleicht noch ganz interessant zu ihrer Erscheinung, die Kleidungsvorschriften im Jahr 2200, wo die erste, also TOS, die Original Series, anfängt, die waren ebenso nach Gender anscheinend und Male Gaze ausgerichtet wie in den 60ern des letzten Jahrhunderts. Denn Frauen trugen immer Minikleider, also sie immer in Minikleid und Stiefeln, in Hosen, sah man Uhura dann erst in den Star Trek Kinofilmen.
Was würdest du denn sagen, Jenny, welchen Einfluss hatte diese Rolle und diese ja doch sehr, sehr ungewöhnliche Repräsentanz damals in der Fernsehlandschaft überhaupt in den USA, vielleicht ja aber auch darüber hinaus?
Das war schon was sehr Besonderes. Die Mär, die von ihr erzählt wird, die geht so, dass sie angeblich nach der ersten Star Trek-Staffel wieder aussteigen wollte und dann von Dr. Martin Luther King persönlich gebeten wurde, dabei zu bleiben. Der sagte ihr, dass seine Kinder immer extra aufbleiben dürfen, um sie zu gucken, weil sie eben Chancengleichheit und Gerechtigkeit repräsentiert. Und er sagte zu ihr, you don't have a black role, you have an equal role. Mhm. Und das ist das Besondere ist dabei aber auch, finde ich wiederum, also stimmt natürlich, aber andererseits ist es auch eine gewisse Ignoranz gegenüber dem Gender-Thema. Ja, sie hatte zwar eine Rolle, aber eigentlich war das ja eine Sekretärinnenrolle, also so eine Art erweiterte futuristische Telefonumleitung, die sie da machen musste, immer ich verbinde und dabei gut aussehen. Ich will das auch nicht runterspielen, aber die Art, wie sie als Frau eingesetzt wurde, das spiegelte eben doch den Sexismus dieser Zeit. Wichtig ist aber auch noch, und das war dann auch für die Zukunft wichtig, dass angeblich der erste US-amerikanische Fernsehkuss zwischen einer schwarzen und weißen Person damals mit ihr stattfand. Das stimmt nicht so ganz. Es gab also vorher schon so ein paar interracial Kisses, allerdings nicht in einer solchen prestigeträchtigen und erfolgreichen Primetime-Serie wie Star Trek oder Raumschiff Enterprise. Das war in der Episode 1968 Plato's Stepchildren, in der sie dann mit Kirk einen Kuss austauschte, und das war dann eben doch sehr, sehr wichtig für die Zukunft und für die Gerechtigkeit.
Hat denn eigentlich Nichelle Nichols auch noch jenseits dieser Rolle wichtige Figuren verkörpert? Also ging ihre Karriere auch nach Star Trek irgendwie weiter?
Naja, nicht so wirklich. Sie kommt ja aus einer großen Familie aus Chicago, 6 Kinder, hatte vor Star Trek schon eine Karriere als Sängerin und Musical-Darstellerin angefangen, hat auch Schauspiel studiert. Sie hat zum Beispiel in Chicago und New York auch bei Musicals mitgemacht, bei Porgy and Bess und bei Carmen. Sie musste dann aber auch eine Weile die üblichen Nebeneinkünfte einsammeln wie andere schlecht beschäftigte Schauspielerinnen ihrer Zeit, also Hugh Hefners Playboy Club als Bunny und so. Mhm. Ansonsten war sie schon ziemlich abonniert auf die sehr erfolgreiche Star Trek-Rolle. Sie hat noch nebenbei und danach so ein paar kleinere Filme, Independent-Filme, auch ein paar Horrorfilme gemacht. Es gibt eine Rolle in einer Sharknado-Fortsetzung, aber viel Fernsehen, und hat auch noch gesungen, hat 2 Alben aufgenommen. Was ich aber ganz wichtig finde, neben ihrer Karriere als Schauspielerin, war ihre Arbeit für die NASA. Sie hat nämlich auch nach ihrer aktiven Star Trek-Zeit Frauen und Männer, vor allem nicht weiße Frauen und Männer, akquiriert oder rekrutiert. Die erste weibliche US-Astronautin, Sally Ride, die wurde von ihr angeworben, und auch der erste schwarze Astronaut. Also da war sie dann sehr, sehr effektiv, und das kam sehr, sehr gut an.
Würdest du eigentlich Star Trek generell als eine Art Vorreiterserie in Sachen Diversität sehen?
Ja, ich finde schon. Also auch der Rest der Crew war ja, wie wir wissen, recht divers besetzt mit Menschen aus allen Ländern und von allen Planeten. Das war also wirklich, wie gesagt, ein sehr bewusstes Statement von den Macher und Macherinnen. Das hatte auch Strahlkraft. Und auch nach Deutschland, wo man das ja wirklich viel geguckt hat, ein paar Jahre später, da war das Thema Rassismus tendenziell natürlich extrem unterrepräsentiert, weil es gibt natürlich hier den gleichen strukturellen Rassismus wie überall, aber eben viel weniger People of Color aus bekannten Gründen, die einfach mit der deutschen Vergangenheit zusammenhängen. Insofern war das Thema hier viel weniger im Fokus und Star Trek hat aber schon dazu beigetragen, durch seine Selbstverständlichkeit das auch in den Fokus zu rücken. Insofern hatte diese Serie, finde ich, eigentlich auf der ganzen Welt, wo sie gezeigt wurde, eine Vorbildfunktion.
Die Schauspielerin Nichelle Nichols, berühmt geworden als Lieutenant Uhura in Star Trek, ist im Alter von 89 Jahren in New Mexico gestorben. Wir haben uns an sie mit der Kulturjournalistin Jenny Zirka erinnert. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Morgen, am 2. August, ist der Europäische Roma-Holocaust-Gedenktag. Mit ihm soll an die geschätzten 500.000 ermordeten Sinti und Roma in Nazi-Deutschland erinnert werden. Das Europäische Parlament hat den Gedenktag 2015 beschlossen und als Zeichen der gestiegenen Anerkennung reist erstmals auch ein deutscher Bundesratspräsident zur offiziellen Gedenkfeier, Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow nämlich. Bereits heute Abend läuft im Berliner Kino Movimento der Film How I Became a Partisan von Vera Lakova. In Wie ich zum Partisan wurde, erzählt die Regisseurin das Leben ihres Urgroßvaters nach, der Rom und im tschechoslowakischen Widerstand gegen Hitler war. Hallo und welcome, Vera Lakova.
Hello, nice to meet you.
In dem Film begeben Sie sich ja auf die Suche nach Ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihr Urgroßvater hat gegen die Nazis gekämpft. Und Sie erzählen diese Geschichte filmisch zunächst wie ein Märchen. Sie erzählen von dem Urgroßvater, der vor langer, langer Zeit gelebt hat und gegen einen dunklen König gekämpft hat, gegen Adolf Hitler. Warum erzählen Sie die Geschichte als dieses Märchen?
I have chosen the fairy tale way of storytelling in the beginning of the film because my grandmom used to tell me different stories and fairy tales about my great grandfather, and it was for me something natural to use it as well in the film.
Also sie sagt, dass sie diesen Ton vor allen Dingen deshalb gewählt hat, weil ihre Großmutter, die ihr so viel über deren Vater erzählt hat, über diesen Urgroßvater, immer diesen Ton gewählt hat und ihr in dieser Art Märchen erzählt hat. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, um genau diese Tradition weiterzutragen, denn inzwischen sind sie selbst Mutter einer kleinen Tochter.
Exactly. The film is dedicated to my daughter and to young generations. However, in the beginning of the film, when I started to shoot the film, I didn't expect that I will become a mother as well. So it developed on the way when I was shooting.
Ganz genau, sagt Vera Lakova. Sie hat am Beginn des Films noch nicht geahnt, dass sie selbst zum Ende des Films Mutter sein würde. Und so ist dieser Film nicht nur ihrer Tochter gewidmet. Sie hat ihn auch gemacht, um der nachfolgenden Generation, den nachfolgenden Generationen, die Geschichte dieses Urgroßvaters zu übermitteln. Im Film erzählen sie, dass ihr Urgroßvater von seinen Erfahrungen nach Kriegsende nie gesprochen hat. Wie war das in ihrer Familie? War diese Geschichte des Urgroßvaters immer präsent?
My great grandfather really didn't speak a lot about it because it was a big tragedy for him. He lost his whole family, including his mom, his wife and daughters, and youngest of them was only 2 months. Then there was also 2 years old babies. So this is very sad for him and he couldn't speak about it. But of course the family knew about the tragedy and they remembered it because of this fairy tale aspect of the whole situation, and they remembered it because they were telling the story that his mom on the way to the wood was holding a baby with a duvet of feathers and she was pulling the feathers out and it made traces away and she was hoping that somebody will find them afterwards. And our great-grandfather really found them after a few months when he was able to get from concentration camp. He was searching for them for 2 weeks in the forest, and thanks to this feather he could find them.
But they were dead at that time, right?
Yes, exactly.
Vera Lukova erzählt, dass für den Großvater die Erlebnisse ein großes Trauma dargestellt haben. Er hat seine Frau, Seine Mutter und seine vier Töchter verloren. Sie wurden ermordet. Die jüngste seiner vier Töchter war gerade erst 2 Monate alt. Die Geschichte ist in der Familie auch deswegen so präsent, weil sie diesen ja fast märchenhaften Charakter hat und in fast märchenhafter Weise erzählt wird. Die Geschichte geht nämlich so, dass die Frau dieses Widerstandskämpfers mit ihrer Familie und dem 2 Monate alten Baby von den Faschisten in den Wald gejagt wurde, und auf dem Weg in den Wald, da habe sich aus dem Kissen dieses Säuglings hätten sich immer weiter Federn gelöst, und diese Federn, die hätten dann dem Urgroßvater den Weg gewiesen, als er aus dem Konzentrationslager befreit werden konnte und nach seiner Familie gesucht hat. Diese Federn haben diesem Urgroßvater den Weg zu seiner Familie gewiesen. Die Familie allerdings, die war längst ermordet, und er hat also nur noch die Leichen im Wald finden können. Ein traumatisches Ereignis, über das in der Familie sehr, sehr wenig gesprochen wurde. Sie nehmen diese Geschichte ihrer Familie auch zum Anlass, nach weiteren Partisanen zu forschen, also nach Sinti und Roma, die aktiv im Widerstand gegen die Nazis waren. Warum genau?
When I started to dig more into archives, I wanted to find out more about my great-grandfather. I realized that my great-grandfather was not the only one who participated in the anti-fascist resistance, but there were many Roma people who were fighting too. However, the society doesn't know about it, and it's not the part of the history. So I started to question myself, like, how is this possible? Why are Roma people known just as the victims, but not as someone who was fighting for our freedom too? So I decided to go on a way and search for other Roma partisans. And it's about also the promise that I gave to my grandma that I will do everything possible to not let the Roma partisan to be forgotten.
Vera Lakova erzählt, dass sie herausgefunden hat, dass ihr Urgroßvater längst nicht der einzige Roma-Partisan war, aber dass in der Geschichtsschreibung überhaupt nicht auftaucht, dass auch Sinti und Roma im Widerstand gegen die Faschisten, gegen Hitler-Deutschland aktiv waren. Und sie wollte, dass die Geschichte an der Stelle nicht immer nur von Opfern spricht, sondern auch davon, dass Roma aktiv im Widerstand gegen Hitler waren. Außerdem hat sie ganz persönlich ihrer Großmutter auf dem Sterbebett versprochen, dass sie diesen Film machen wird und dass sie diese Geschichte erzählen wird. Ihr Film wird ja in Berlin gezeigt vom Verein Amaro Foro als Beitrag zum Europäischen Gedenktag für die ermordeten Sinti und Roma in der NS-Zeit. Eines der ersten Länder, das den 2. August wirklich zum offiziellen Gedenktag gemacht hat, das war 2004 die Ukraine. Aktuell erleben wir dort einen Krieg wie aus lange vergangenen geglaubter Zeit, dass Russland ein Land überfällt und erobern will. Wie nehmen Sie als Romja diesen Krieg wahr?
Of course, it's very touching to realize that next to our borders is the war so close, and I have some people there that I know who are also the filmmakers. I know that many Roma people also are fighting too nowadays, and I see some similarities because there was one thing that happened. Roma people took over the war tank. However, at the Facebook and social sites, people started to make jokes about it, that they have stolen this tank. But I think if someone from Ukraine would make it, or some other nation, people will tell about them that they are national heroes. Also, what I see is a big problem that Roma people face big discrimination when they try to escape the war from Ukraine, because I don't know how it is in Germany, but in Slovakia and Czech Republic, no one wants to help them, to accommodate them. Bus drivers don't want to take them into buses at the border. And there was a big crisis at main station of Brno and as well in Prague, because there were many Roma women mothers sleeping at the floor for weeks, and cities were just not able to solve the situation.
Vera Lakova beschreibt, dass es schrecklich ist, fürchterlich anrührend zu sehen, wie einfach das Nachbarland angegriffen wird. Sie sieht auch besonders eindrückliche Parallelen zu der Zeit, über die ihr Film handelt. Wieder werden Roma, die im Widerstand kämpfen, diskriminiert. Es kursieren zum Beispiel Witze über einen Rom, der einen Panzer der russischen Streitkräfte übernommen hat und über den jetzt in den sozialen Netzwerken Witze gemacht werden. Er habe diesen Panzer gestohlen. Sie mutmaßt, dass ein ukrainischer Soldat, dem so ein Coup gelungen wäre, wahrscheinlich als Nationalheld gefeiert würde. Die Diskriminierung erlebt sie aber auch ganz, ganz stark an den Grenzen, wo gerade wieder zu erleben ist, wie Roma diskriminiert werden, Busfahrer, wir wollen keine Roma mitnehmen. Es gibt in den Städten Prag und in Brunn gibt es ganz furchtbare Szenen von Roma-Frauen mit Kindern, die wochenlang vor dem Gebäude kampieren müssen. Vera Lakova, die Regisseurin des Films How I Became a Partisan, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Thank you very much as well.
Und der Film wird heute Abend im Kino Movimento gezeigt, um 18.30 Uhr in Berlin-Kreuzberg, How I Became a Partisan, mit einem anschließenden Gespräch mit der Filmemacherin Vera Lakova.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Roth hat dem Deutschen Bühnenverein im Rahmen der Weiterentwicklung von Neustart Kultur weitere 5 Millionen Euro zugesichert, wie der Bühnenverein mitteilte. Nachdem mit dem Programm Back to Stage bereits drohende Insolvenzen vor allem von kleineren Theatern abgewendet werden konnten, sollen mit der Neuauflage die Folgen der Corona-Pandemie weiter gemildert werden. Damit könne die Situation von Künstlern weiter stabilisiert werden, sagte Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Das Programm Neustart Kultur Back to Stage der Bundesregierung rückt seit 2020 Theater in den Fokus, die überwiegend privat finanziert werden. In Italien wird fast nur noch Musik mit italienischen Texten gehört. Das bestätigt die Statistik des Verbands der italienischen Plattenlabels Fini. Früher habe der Anteil italienischer Popmusik bei 50% gelegen, jetzt bei 70-80% oder mehr, so Fini-Präsident Mazza. Dass vor allem junge Künstler zwischen 15 und 25 mit Songs in ihrer Muttersprache Erfolg hätten, erläuterte RAI-Moderator Dario Salvatori.
Weil die Italiener am schlechtesten Englisch können. Dies erklärt zum großen Teil den Erfolg der italienischen Musik, auch bei den Jungen. Wir haben es mit Musik zu tun, die qualitativ zwar deutlich schlechter ist als das, was im Durchschnitt aus England oder den USA kommt. Jetzt besonders im Sommer spielt auch eine Rolle, dass wir immer diesen Tormentone, den Sommerhit suchen, den alle auf Italienisch mitsingen wollen. Und dann schauen viele Künstler nach Sanremo, wo Italienisch Pflicht ist und 70% des italienischen Musikgeschäfts gemacht werden.
Das Sanremo Festival ist der älteste Popmusikwettbewerb Europas. Die amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin Pat Carroll ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie ihre Tochter mitteilte. Carroll war jahrzehntelang eine feste Größe im amerikanischen Fernsehen und häufig in komischen Rollen zu sehen. Sie gewann 1956 einen Emmy für ihre Rolle in dem Sketchprogramm Caesar's Hour und ist Zuschauern als Stimme der Seehexe Ursula im Disney-Film Ariel, die Meerjungfrau von 1989 bekannt. Die Rolle der Ursula sei eine ihrer Liebsten gewesen, hatte Carroll mehrfach betont. Die Figur der Hexe sei ein gemeines altes Ding. Die Leute seien fasziniert von fiesen Charakteren, so Carroll in einem Interview. Pat Carroll übernahm die Stimme der Hexe auch in mehreren Fortsetzungen und war in den zugehörigen Attraktionen der Disney-Parks zu hören. Der griechische Dirigent Theodor Korensis hat das neue internationale Musikprojekt Utopia gestartet. Das teilte dessen Agentur Four Artists in Berlin mit. Das Projekt bringt Solisten und Konzertmeister aus verschiedenen Orchestern zu einem Ensemble zusammen. Dabei sei Utopia kein Orchester im üblichen Sinne, sondern eine kreative Gemeinschaft von Gleichgesinnten auf der Suche nach dem perfekten Klang, so Korensis. Man verzichte auf das Bekannte und wage einen Sprung ins Neue. Am ersten Projekt nehmen 112 Musiker und Musikerinnen aus 28 Ländern teil. Die ersten Konzerte sollen im Oktober in Luxemburg, Hamburg, Wien und Berlin stattfinden.
Die Netflix-Produktion Stranger Things ist eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. Weltweit haben Fans sehnsüchtig auf die neue vierte Staffel gewartet. Ende Mai war es dann endlich soweit, aber nach nur 7 Folgen war wieder Schluss. Erst mehr als einen Monat später ging es dann weiter. Die neue Staffel wurde also geteilt. Ähnlich machen das gerade auch andere Serien. Was steckt hinter diesem Trend? Und ist das möglicherweise der Anfang vom Ende des Binge-Watchings? Simone Schlosser gibt Antworten.
Es ist der Höhepunkt der neuen Staffel von Stranger Things. Endlich erfahren wir, wer dieses Monster ist, das da im Upside Down lebt. Und dann Pause. Warum Netflix das so gemacht hat? Der Produzent sagt, technische Gründe. Die beiden letzten Folgen seien schlicht noch nicht fertig gewesen, man habe Fans aber nicht länger auf die Staffel warten lassen wollen. Klingt erstmal plausibel.
Können wir jetzt mal reden?
Ein anderes Beispiel, ebenfalls Netflix, die Serie Ozark. Ein Thriller über einen Finanzberater, der anfängt, Geld für die Drogenmafia zu waschen, bis er und seine Frau immer tiefer drinstecken.
Du willst unbedingt der Gute sein.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie ihn töten würde.
Dann bist du ein Idiot.
Auch bei Ozark wurde die letzte Staffel geteilt. Der erste Teil kam Anfang des Jahres, der zweite einige Monate später. Der Grund dafür, so der Showrunner, die Länge. Für 5 Staffeln hatten sie zu wenig Material, für eine klassische vierte Staffel zu viel. Deshalb der Split. Auch dieser Grund lässt sich nachvollziehen. In beiden Fällen steckt aber vermutlich noch mehr dahinter. Stichwort
Spannungsdramaturgie.
Das ist Sven Gramp, Medienwissenschaftler.
Also wenn ich dann halt nicht genau weiß, wenn die letzten 2 Folgen eben nicht ausgestrahlt werden, wird die Spannung erstmal wieder erzeugt. Ich glaube, das ist ein Mehrwert, den auch solche Plattformen wie Netflix einfach wieder sehen.
Denn der Konkurrenzdruck ist groß. Lange war der Mehrwert von Netflix das Gegenteil, Binge-Watching. Also möglichst viele Folgen in möglichst kurzer Zeit. Damals beim Start von House of Cards waren sie noch alleine mit der Idee.
Netflix ist ja wirklich das Beispiel. Die haben das ja auch wirklich so richtig symbolisch gesetzt mit House of Cards. Ja, da haben sie sehr viel Werbung dafür gesetzt, Aufwand und vor allem dann tatsächlich auch beworben zu sagen, und hier seid ihr die freien Rezipienten. Ja. Also ich glaube, dass es erstmal auf einer ganz profanen Ebene Differenzkriterium war. Ja. Nicht nur Quality-TV, sondern eine andere Art von Freiheit des Rezipienten, die versprochen wird, naja, und für was? Dass ich bei Netflix natürlich das Abo habe.
Mittlerweile haben die anderen Streaming-Anbieter nachgezogen. Selbst die Mediatheken bieten jetzt Binge-Watching. Also braucht Netflix wieder etwas Neues, um für Fans attraktiv zu bleiben.
Nachdem wir das jetzt etabliert haben, versuchen wir es zu variieren und versuchen Dinge reinzunehmen, die halt Leuten wie mir und vielleicht auch vielen anderen, und die sammeln ja auch sehr viele Daten, wer wann wie guckt, vielleicht doch besonders am seriellen Erzählen eben gefallen haben, nämlich warten und spekulieren.
Eine Staffel, 2 Teile. Das gab es früher schon, und zwar im klassischen US-Fernsehen. Meistens dann, wenn die Einschaltquoten gemessen wurden, die Nielsen-Ratings. Zum Beispiel bei Buffy im Bann der Dämonen.
Es gibt dann im November diese Nielsen-Ratings und es gibt dort dann ganz besondere Folgen, die dann meistens auch mit so einem großen Cliffhanger enden und danach gibt es erstmal eine Pause. Da werden dann die vorhergehenden Buffy-Folgen nochmal wiederholt oder ähnliches und dann geht es erst wieder im neuen Jahr weiter.
Später gab es solche Staffelpausen dann auch bei den großen Dramaserien, wie zum Beispiel Breaking Bad oder vorher schon die Sopranos. Hier hatte das oft erzählerische Gründe. Aber es ging natürlich auch darum, die Spannung hochzuhalten. Gerade zum Ende dieser Serien.
Trotzdem finde ich, dass es tatsächlich so ist, wir gehen auf das Ende zu. Also das Ende wird sozusagen immer präsenter und jeder weiß es normalerweise auch. Also wenn es nicht gerade abgesetzt worden ist, dann weiß man auch, das ist die letzte, oh mein Gott, ja.
Damit zurück zu Netflix und ihren aktuellen Serien. Der Zeitpunkt für diesen Kurswechsel könnte nicht besser sein. Erstmals in der Geschichte gehen die Abozahlen zurück. Da kommen diese geteilten Staffeln gerade recht. Denn wer jetzt die komplette neue Staffel sehen möchte, braucht dafür mehr als ein kostenloses Testabo.
Natürlich, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, solche wirtschaftlichen Erwägungen, die sind ja, finde ich, auch total naheliegend.
Andere Plattformen wie Apple oder Disney gehen sogar noch weiter. Dort erscheinen viele Serien wieder wie früher, wöchentlich. Ist das jetzt also das Ende des Bingens? Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach nur, das Ende des Spoilers.
Also wenn wir alle Stranger Things gucken würden, ist es genauso, dass es eine Kollektivierung hat, im Sinne von, wir können wieder darüber reden und vor allem wir reden, spekulieren. Im anderen Fall ist es so, ich habe jetzt 5 Folgen angeguckt und mein Kumpel hat 7 schon angeguckt. Und dann heißt es immer, Achtung, Spoiler oder ähnliches. Von dem her finde ich diese Rückkehr dazu eigentlich ziemlich konsequent und auch nachvollziehbar.
Wie hieß das früher so schön? Fortsetzung folgt.
Das englische Wort queer meint ausdrücklich nicht nur lesbisch oder schwul. Queer ist von der Bedeutung her viel offener, weil es alle meint, die sexuell oder geschlechtlich anders als die Mehrheit sind. In dieser Hinsicht hat auch die Serie Queer as Folk inhaltlich nachgebessert. Im britischen Original aus dem Jahr 1999 ging es fast nur um Schwule und wenige Lesben. Das US-amerikanische Remake, was ein Jahr später kam, ist da auf den ersten Blick wenigstens tatsächlich viel queerer, also viel diverser. Seit gestern ist die ganz neue, die dritte Version Queer as Folk auf Deutsch zu sehen beim Amazon-Streaming-Dienst Starzplay. Das mutet dann ungefähr so an.
Ich sehe dich zum ersten Mal hier. Bist du ein Tourist?
Ich bin von hier, hab aber woanders studiert. Naja, ich habe das Studium geschmissen.
Lecker, clever und voller Bindungsängste. Du bist ja ein Traumtyp.
Hey. Der beste Weg, über einen Mann hinwegzukommen, ist, sich unter einen anderen zu legen.
Unser Kritiker Stefan Mesch hat bereits alle 8 Folgen der Staffel Queer as Folk gesehen. Sehr tapfer. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo.
Queer as Folk wird von der Anmutung her oft als das schwule Sex and the City beschrieben. Würdest du sagen, das trifft's?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt halt so 4-5 Rollen und die zeigen ein Milieu. Und bei solchen Serien mit 4 Figuren ist wichtig, welche Bandbreite die abdecken, zum Beispiel von sozialen Schichten. Und das neueste, Queer as Folk, versucht da sehr viele Querschnitte. Also viele Figuren sind auch nicht er oder sie, sondern nicht binär, zum Beispiel Mingus. Mingus ist 17, will Drag Queen sein und geht in einen Club in New Orleans, das Babylon. Erst hat Mingus Sex mit einem deutlich älteren Mann auf dem Klo und dann steht Mingus auf der Bühne und ein Faschist feuert um sich und tötet 9 Leute. Die Serie zeigt dann einen Freundeskreis aus Überlebenden nach dieser Tat. Und Mingus will in diese Clique, obwohl da zum Beispiel auch Mingus Lehrerin drin ist, die Transfrau Ruthie, eine ältere Generation. Für alle Figuren geht es dann endlos um Trauma, Drogenprobleme, Verdrängung und sehr verzweifelten Sex.
Jetzt waren aber doch diese beiden ersten Queer as Folk Serien durchaus auch Komödien. Das hier klingt jetzt vor allem düster.
Genau, also ins britische Original habe ich aber jetzt zum ersten Mal lange geguckt, weil damals habe ich immer nur gehört, ah, das spielt in der Arbeiterstadt Manchester, bissiger Humor, ganz subversiv. Doch die Hauptrolle da ist ein Yuppie in der Werbeagentur, monströs selbstbezogen. Empowernd haben das damals wahrscheinlich Leute gefunden, weil zum Beispiel der Autohändler da sagt, kaufen Sie bitte nicht den Jeep, den kaufen nämlich vor allem Schwule, zahlen Sie lieber fürs größte Modell. Und eine Figur nimmt dann den Jeep und rast damit durchs Fenster des Händlers. Mhm. Naja, solche Sachen halt. Mhm. Und die bekanntere US Version, die kam erst 2006 ins deutsche TV und da war ich aber schon viel bessere Serien gewohnt mit Sex und mit queeren Figuren, zum Beispiel Six Feet Under. Und der Witz beim ganz neuen Queer as Folk aber ist jetzt, es ist genau wie Six Feet Under.
Muss uns nochmal helfen, Six Feet Under, das war diese schwarze Komödie über so ein Bestattungsinstitut, richtig?
Genau, und da ist der Tod halt total präsent. Mhm. Und darum denken alle Rollen oft aus dem Nichts, ah, das Leben ist so kurz, ich lasse es krachen. Also die haben dann impulsiven Sex und nehmen wahllos Drogen. Und so ist jetzt das neue Queer as Folk. Also weil die alle den Anschlag überlebt haben, geben sie jedem Impuls nach. Statt zu reden, wird betrogen. Ich habe super lange gebraucht, um zu merken, was soll ich jetzt witzig finden da? Also ist das irgendwie queere Widerstandskraft, Resilienz? Soll ich mir Sorgen um die alle machen? Weil niemand da zeigt emotionale Intelligenz. Die Figuren sind Chaotinnen, super messy. Leute kennen sich seit 10 oder seit 30 Jahren und haben die wichtigsten Sachen sich nie gesagt. Folge 1 dreht sich halt so beklemmend um dieses queerfeindliche Gemetzel. Und dann kommt buntes, trotziges Chaos, das mir halt eher Kopfweh macht. Und bald ist es dann nur noch Chaos und halt echt gar nicht mehr witzig. Also ab Folge 4 habe ich es zwar einerseits sehr gern gesehen, aber am Ende bei Folge 8 dachte ich, oha, das mögen außer mir doch keine 4 Leute auf der Welt. Also wie haltlos, wie trostlos da die Stimmung kippt.
Okay, aber würdest du sagen, man lernt trotzdem was über queere Lebenswelten, was
ja,
besonders
total
aktuell ist? alles, ja?
Ja, ja, absolut. Nee, also Folge 4 ist zum Beispiel toll, weil es da viel um Behinderung und selbstbestimmten Sex geht. Also es wird eine Sexparty für Behinderte ausgerichtet, möglichst barrierearm. Mhm. Aber schade da zum Beispiel, eine Person fährt Rollstuhl und denkt, der Kerl, der mit mir flirtet, der meint es nicht ernst, weil ich bin ja behindert. Und dann gibt es noch einen Schwulen mit Halbseitenlähmung und der denkt, der Kerl, der sagt, er liebt mich, dem glaube ich nicht, weil ich bin ja behindert. Also zwei behinderte Figuren und genau dasselbe 0815-Komplex. Ich finde alles hier viel provokanter und ambitionierter als zum Beispiel in so einem aktuellen deutschen Pendant. Es gibt die Serie All You Need. Aber interessant ist, dass beides, also sowohl in diesem All You Need als auch jetzt bei Queer as Folk, eine schwarze, schwule Hauptrolle hat, die Rassismus erfährt, aber zugleich aus einer reichen Familie kommt. Und damit wird dann Intersektionalität erklärt. Also, liebe Leute, einerseits bin ich doppelt marginalisiert. Ich bin schwarz und ich bin schwul. Aber andererseits habe ich durch Mamas Geld Privilegien. Und auffällig mutig finde ich auch, wie krass unsympathisch viele Rollen hier sind und sein dürfen. Und dass die Serie nie tut, als würde irgendwer Schwaches irgendwie mächtigen Netz sein schulden. Also in der Logik der Serie ist es emanzipierend und legitim, dass du jede Person, die irgendwie mehr hat als du und die sich an dich ranwandst, möglichst wie Dreck behandelst. Zum eigenen Vorteil und als Lerneffekt, damit die Welt merkt, wie sehr die Mehrheitsgesellschaft Minderheiten benutzt. Das ist oft unangenehm anzusehen. Also sie sind halt alle ganz schön unverschämt und frech. Aber radikal und vielleicht einfach eine wichtige Lektion.
Also am Ende dann vielleicht doch sowas wie eine Empfehlung von deiner Seite?
Nee, echt gar nicht. Also der Erfinder des Originals hatte letztes Jahr eine tolle Serie über HIV in den 80ern. Die ist ein Meisterwerk, It's a Sin, unbedingt gucken. Aber Queer as Folk, das ruft bei jedem Aufguss, wir zeigen queeres Leben und stellt dann aber als Love Story zentral, wenn jetzt ein Schulkind dich halt wirklich will, hat dieser 15- oder 17-Jährige schon auch eine Chance verdient, auch wenn du 30 bist fast, oder? Also im Original sagt Stuart, wie sexy es war, mit 12 zum Sportlehrer in die Dusche zu steigen und sich von diesem Mann anfassen zu lassen. Und ich will keine Serie, die dauernd fragt, der Minderjährige und dieser 10, 15 Jahre ältere Mann, wäre das was? Sexy und selbstbestimmt, der Jüngling, der will das doch auch selber so sehr. Und darum mag ich eigentlich gar keine Version von Queer as Folk wirklich empfehlen.
Sagt unser Kritiker Stefan Mesch über die US-amerikanische Serie Queer as Folk. Zwei Folgen sind bereits auf Stars Play, dem Premium-Bereich von Amazon Prime, zu sehen. Jeden Sonntag kommen zwei weitere Folgen dazu. Stefan, sehr herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.